Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns gemeinsam ein Thema an, das dich sicher auch beschäftigt. Wie hängen die digitale Welt, also soziale Medien und jetzt auch immer mehr künstliche Intelligenz und unsere psychische Gesundheit zusammen, besonders bei jungen Leuten? Man hört und liest ja viel darüber, oft Schlagzeilen oder Bücher, die Sorgen schüren.
Ja, das stimmt.
Unsere Mission heute, basierend auf den Materialien, die du uns geschickt hast, wir wollen hinter die einfachen Schlagworte blicken, Vorurteile prüfen und die vielen Grautöne beleuchten. Es geht um ein klareres Bild, gestützt auf Analysen und Perspektiven von Fachleuten wie Stefan Kohr.
Okay, lass uns eintauchen. Fangen wir mal bei den Dingen an, die oft behauptet werden. Da gibt es ja Bücher wie Jonathan Hales Generation Anxious, die viel diskutiert wurden. Aber wie fest ist eigentlich der Boden, auf dem solche Thesen stehen? Ja, da lohnt sich ein genauer Blick. Solche Bücher wirken oft wie rein akademische Expertenwerke, sind aber manchmal eher, naja, Gemeinschaftsprojekte verschiedener Autoren.
Ah, okay.
Hales selbst zum Beispiel ist Sozialpsychologe, aber kein ausgewiesener Spezialist für die psychische Entwicklung von Jugendlichen. Viel wichtiger ist aber, die wissenschaftliche Basis seiner Thesen wird von vielen Experten stark angezweifelt.
Wirklich?
Ja. Der Tenor ist, die Beweise, dass soziale Medien per se schlecht für die Psyche sind, sind bestenfalls gemischt, oft widersprüchlich. Ein großes Problem ist, dass oft Korrelation und Kausalität verwechselt werden.
Das heißt also, nur weil zwei Dinge gleichzeitig passieren, sagen wir mehr Social-Media-Nutzung und mehr Angstzustände, muss das eine nicht die Ursache für das andere sein.
Genau. Candice Odgers, eine führende Forscherin auf dem Gebiet, betont das immer wieder. Die meisten Studien zeigen nur Zusammenhänge, keine Ursache-Wirkungsketten.
Verstehe.
Oft ist es sogar so, dass Jugendliche, die bereits psychische Probleme haben, soziale Medien anders oder intensiver nutzen. Vielleicht zur Ablenkung, vielleicht zur Kontaktsuche. Es ist also nicht unbedingt das Medium, das die Probleme verursacht.
Okay.
Das bestätigen auch große Überblicksstudien. Eine Analyse in 72 Ländern fand weltweit keine klaren, einheitlichen Zusammenhänge zwischen Social-Media-Nutzung und Wohlbefinden. Eine Langzeitstudie des Oxford Internet Institut mit 12.000 Kindern fand keine negativen Effekte von Bildschirmzeit auf Denken oder Wohlbefinden.
Interessant.
Und auch in der Schweiz zeigt die Pro-Juventute-Studie, nur 15% der Jugendlichen finden soziale Medien stressig. Die Hauptsorgen liegen ganz woanders. Zukunft, Ausbildung, Geld, Weltkonflikte, Umwelt.
Aber die Medien zeichnen oft ein anderes Bild, oder? Mit reißerischen Schlagzeilen, wie diesem Beispiel über TikTok und Suizid, wo einfach ein kausaler Zusammenhang behauptet wird, der so nicht belegt ist.
Ja, genau. Diese Tendenz zur Zuspitzung und das Weglassen von Kontext ist problematisch. Das kann Ängste schüren, wo vielleicht gar keine sein müssten. Ein sogenannter Nocebo-Effekt. Manchmal hat man das Gefühl, die Lehren aus der differenzierten Berichterstattung, die etwa bei Covid nötig war, sind hier vergessen. Und noch ein Punkt zur Klarstellung. Der Unterschied zwischen Ablenkung und Sucht. Nora Volkow, eine Koryphäe der Suchtforschung, sagt ganz klar, eine wissenschaftliche Definition von Handysucht gibt es nicht.
Ach so.
Ja. Die oft genannte Zahl von 10% angeblich Abhängigen von Hales. Nicht belegt. Die meisten sind nicht süchtig nach ihrem Handy, sie sind dadurch abgelenkt. Und diese Mechanismen, die unsere Aufmerksamkeit fesseln, sind ja nicht brandneu oder nur auf Smartphones beschränkt. Denk mal an kurze, prägnante TV-Nachrichtenformate. Die gab es lange vor 2012.
Okay, halten wir für diesen ersten Punkt fest. Die oft gehörte Panikmache um Social Media hält einer genaueren Prüfung oft nicht stand. Die Wissenschaft ist sich uneins. Korrelation ist nicht Kausalität. Und statt auf die reine Bildschirmzeit zu schielen, sollten wir uns fragen, was wird da eigentlich gemacht und warum? Der Begriff Sucht ist meist unpassend. Es geht eher um Ablenkung.
Genau.
Du hast gesagt, psychische Probleme haben oft tiefere Wurzeln. Mentale Gesundheit entsteht ja nicht erst durchs Smartphone. Wie passt das Online-Leben da rein?
Das ist entscheidend. Denk an die Langzeitstudie aus Harvard, die seit 1938 läuft. Über Jahrzehnte zeigt sich, starke, verlässliche menschliche Beziehungen sind der Schlüsselfaktor für Wohlbefinden und psychische Gesundheit. Viel wichtiger als Geld oder Karriere.
Wow, seit 1938.
Ja, dieses Wohlbefinden bauen wir von Geburt an auf. Online-Interaktionen sind heute einfach ein Teil davon. Wer sich nur auf die Bildschirme konzentriert, übersieht oft die eigentlichen Ursachen für Probleme, die offline liegen.
Da passt dieses Beispiel einer Lehrerin gut, die in ihrer Jugend offline kaum Anschluss fand, aber über das Online-Spiel World of Warcraft echte, langlebige Freundschaften aufgebaut hat. Das zeigt ja, Online-Räume können eben auch wichtige soziale Entwicklungsorte sein.
Absolut. Online geknüpfte Beziehungen sind Teil unseres gesamten sozialen Netzes. Smartphones und soziale Medien sind dabei die Werkzeuge, die Schnittstellen. Sie ermöglichen Verbindungen, sind aber nicht die Beziehung selbst.
Stimmt.
Denk an das Foto von den Jugendlichen am Bahnhof. Die interagieren, mal mit Handy, mal ohne. Es ist Teil ihres Alltags, nicht automatisch ein Zeichen von Isolation. Entscheidend ist die Qualität und die Balance der verschiedenen Interaktionsformen, nicht das simple Online oder Offline. Weder reine Isolation noch reine Bereicherung trifft es. Die Realität ist für jeden Einzelnen anders.
Fassen wir also zusammen. Psychische Gesundheit ist ein lebenslanger Prozess, stark geprägt von unseren Beziehungen. Das Online-Leben ist ein Teil dieses Ganzen. Kann Gutes wie Schlechtes bewirken, ist aber selten die alleinige Ursache für tiefgreifende Probleme.
Ganz genau.
Genau. Das ist ein Kernproblem vieler Debatten. Die Psychologin Vanessa Lalo weist zu Recht darauf hin, wir müssen dringend unterscheiden. Sprechen wir vom Gerät Fernseher, Konsole, E-Reader, Smartphone?
Ja, oder von der Nutzung. Ist sie interaktiv oder passiv? Findet sie allein oder gemeinsam statt? Und vor allem, welcher Inhalt wird konsumiert oder genutzt? Du hast uns ja Bilder geschickt, die das illustrieren. Bildung, Informationen suchen, Unterhaltung, Kommunikation mit Freunden, Navigation, Gesundheits-Apps. All das kann hinter dem vagen Begriff Bildschirmzeit stecken.
Und diese Geräte sind ja einfach Teil des Lebens geworden. Auch für Kinder, wie der OECD-Bericht von 2025 bestätigt. Sie bieten Spaß, schnelle Hilfe, Zugang zu Informationen, diskrete Antworten auf Fragen, die man vielleicht offline nicht stellen mag. Und es gibt ja auch viele positive Angebote online.
Richtig. Denk an Präventionsplattformen wie ciao.ch oder die Nummer hetzjuck.147 von Pro Juventute. Sogar die Polizei ist auf TikTok präsent, @ecofrancois, um aufzuklären und Orientierung zu geben.
Mhm.
Deshalb greifen pauschale Verbote, wie sie manchmal gefordert werden, zu kurz. Das sagen auch die OECD und die WHO in neueren Berichten. Kinder brauchen digitale Kompetenzen. Verbote verhindern nicht nur den Kompetenzerwerb, sondern ignorieren auch, dass Schutz im Netz stattfinden muss durch Begleitung von Eltern und Vertrauenspersonen.
Man kann das vielleicht mit der Sexualaufklärung vergleichen. Da warten wir ja auch nicht bis 16, sondern klären schrittweise und altersgerecht auf.
Ein guter Vergleich. Es geht um Befähigung, nicht um Vermeidung. Interessant ist da auch die Anpassung im Schweizer Gesetz zu selbst erstellten intimen Aufnahmen Minderjähriger, also Nudes. Hier hat sich das Gesetz der Realität angepasst, statt auf starre Verbote zu setzen.
Stimmt, das war in den Medien.
Und die oft zitierten WHO-Empfehlungen von 2025. Die fordern ihm keine Verbote, sondern Priorität für digitales Wohlbefinden. Durch bessere digitale Bildung in Schulen, leichteren Zugang zu psychologischer Hilfe, offenen Dialog, Schulung von Fachkräften und mehr Verantwortung der Plattformen selbst, etwa bei Altersgrenzen und Design. Hier hat die Schweiz übrigens durch die Nichtübernahme des EU Digital Services Act, DSA, eine Chance vertan, Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen.
Der Entwicklungspsychologe Gregor Borst sagt ja pointiert, über Bildschirmzeit zu sprechen ist sinnlos. Relevant sei die Qualität dessen, was man tut. Das passt zu dem Beispiel des Lehrers, der sich Sorgen um einen Schüler machte, der exzessiv spielte, nachdem seine Mutter gestorben war.
Genau. Bevor man die Zeit reduziert, muss man verstehen, was sucht und findet das Kind im Spiel. Erfolgserlebnisse, soziale Kontakte, eine Flucht vor der schmerzhaften Realität. Die psychologische Funktion und Wirkung liegen oft im Spiel, nicht nur in der Zeit davor.
Ah, okay.
Der Fokus muss also auf Begleitung und der Förderung kritischer Distanz liegen. Jugendlichen helfen, Inhalte zu hinterfragen, mit negativen Kommentaren umzugehen, sich eher positiv zu engagieren, also lieber liken, was gefällt, statt ständig zu kritisieren, was stört. Das ist letztlich klassische Medienerziehung, angepasst an digitale Räume. Und es geht um Sensibilisierung für Verletzungen durch Worte online wie offline.
Okay, wichtigster Punkt hier also. Der Begriff Bildschirme ist zu unscharf. Es kommt auf die Nutzung, den Inhalt und den Kontext an. Digitale Werkzeuge sind Teil der Lebenswelt. Pauschale Verbote bringen wenig. Entscheidend sind Bildung, digitale Kompetenz und das Verstehen der Gründe für die Nutzung, nicht nur die reine Zeitmessung.
Exakt.
Wenn es also auf die Nutzung und den Kontext ankommt, führt das logisch zur nächsten Frage, die wir vertiefen wollten. Was ist dieser digitale Raum eigentlich für uns? Oft wird er ja als eine Art Parallelwelt gesehen.
Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Der digitale Raum ist keine Parallelwelt, sondern die Fortsetzung und Erweiterung unseres ganz normalen sozialen und gesellschaftlichen Lebens.
Okay, wichtigster Punkt hier also. Der Begriff Bildschirme ist zu unscharf. Es kommt auf die Nutzung, den Inhalt und den Kontext an. Digitale Werkzeuge sind Teil der Lebenswelt. Pauschale Verbote bringen wenig. Entscheidend sind Bildung, digitale Kompetenz und das Verstehen der Gründe für die Nutzung, nicht nur die reine Zeitmessung.
Exakt.
Wenn es also auf die Nutzung und den Kontext ankommt, führt das logisch zur nächsten Frage, die wir vertiefen wollten. Was ist dieser digitale Raum eigentlich für uns? Oft wird er ja als eine Art Parallelwelt gesehen.
Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Der digitale Raum ist keine Parallelwelt, sondern die Fortsetzung und Erweiterung unseres ganz normalen sozialen und gesellschaftlichen Lebens. Die Emotionen, die wir online erleben, Freude, Ärger, Trauer, Verbundenheit, sind absolut echt. Handlungen im Netz haben reale Konsequenzen. Und wie wir online reagieren, hängt stark von unseren Vorerfahrungen ab. Insbesondere von eventuellen Traumata. Worte haben hier eine immense Macht. Geschriebene Worte können tief verletzen, psychologische Spuren hinterlassen.
Ja, das kennt man.
Die Hirnforschung zeigt sogar, dass verbales Mobbing, auch online, Schmerzzentren im Gehirn aktivieren kann, ähnlich wie körperlicher Schmerz.
Aber diese Macht der Worte wirkt doch sicher in beide Richtungen, oder? Eine aufmunternde Nachricht zur richtigen Zeit kann ja auch unglaublich viel wert sein.
Absolut. Worte können verletzen, aber eben auch stützen, bestätigen und heilen. Gerade weil der digitale Raum Teil unseres sozialen Lebens ist, müssen wir psychische Probleme auch durch diese Brille sehen. Die Ursachen liegen oft offline. Der alleinige Fokus auf Bildschirme lenkt davon ab.
Okay.
Vanessa Lalo beschreibt auch sehr treffend, wie soziale Medien die Art verändert haben, wie über psychische Gesundheit gesprochen wird. Auf TikTok, Instagram, X. Es bricht Tabus, schafft Sichtbarkeit, ermöglicht virtuelle Gemeinschaften unter Hashtags wie Hashtag Depression oder Hashtag Bipolar. Menschen fühlen sich weniger allein.
Das klingt erstmal positiv. Aber gibt es da auch eine Kehrseite?
Ja, die gibt es. Die kurzen Formate auf diesen Plattformen führen oft zu starker Vereinfachung. Persönliches Leid kann zur Performance werden. Komplexe Probleme werden auf griffige Labels reduziert.
Ach ja.
Der problematischen Selbstdiagnose. Gerade Jüngere laufen Gefahr, sich selbst ein Label zu geben, statt professionelle Hilfe zu suchen.
Und wie sollten Fachleute damit umgehen?
Es ist eine Herausforderung und Chance zugleich. Die Online-Inhalte können ein guter Gesprächseinstieg sein, brauchen aber unbedingt Einordnung und Kontext. Die digitale Offenheit kann Isolation durchbrechen, aber sie muss begleitet werden, damit sie nicht in medizinischen oder kommerziellen Schubladen endet.
Ein häufiger Einwand ist ja, aber im Netz lügen doch alle. Stimmt das so pauschal?
Nein, sicher nicht pauschaler als im echten Leben. Natürlich gibt es Selbstdarstellung, oft eine Suche nach Anerkennung, wie der Psychologe John R. Sula beschreibt. Aber das parodistische Video der Frau, deren Instagram-Profil der Mann beim Date durchgeht, zeigt ja eher Selbstironie und ein spielerisches Umgehen mit dem eigenen Image.
Stimmt.
Filter können auch Schutz sein, eine Art Camouflage, wie in dem TikTok-Beispiel von Ed Calmhue. Wichtig ist zu verstehen, soziale Medien spiegeln oft gesellschaftliche Probleme wider. Sie erfinden sie nicht unbedingt neu. Denk an das Thema Körperbild. Interne Facebook-Dokumente haben ja gezeigt, dass Instagram bestehende Unsicherheiten bei jungen Frauen verstärken kann.
Oder dieser Trend, dass schon sehr junge Mädchen teure Kosmetik benutzen, die Sephora-Kits. Das kommt ja nicht aus dem Nichts.
Genau. Das Problem wurzelt offline, im frühen Konsumdruck, in Schönheitsnormen, die kulturell und oft auch durch Eltern vorgelebt werden. Soziale Medien machen das dann sichtbarer, viraler und verstärken es zur gefühlten Norm.
Verstehe.
Dahinter stecken Themen wie soziale Erwünschtheit und Selbstwertgefühl. Es braucht eine ausgewogene Haltung, die Authentizität wertschätzt. Kritisch zu sehen ist auch die Sprache der Kosmetikindustrie, die von Makeln und Fehlern spricht. Unterschiede sind doch keine Defekte. Das Allerwichtigste ist aber, Urteilsfähigkeit zu entwickeln, schädliche Inhalte auf TikTok erkennen, aber nicht die ganze Plattform verteufeln. Diese Urteilsfähigkeit stärkt die psychische Gesundheit.
Fassen wir diesen wichtigen Punkt zusammen. Der digitale Raum ist realer sozialer Raum, mit echten Emotionen und Konsequenzen. Worte haben online wie offline Macht, zum Guten wie zum Schlechten. Soziale Medien spiegeln und verstärken oft gesellschaftliche Themen wie Körperbild oder Konsum. Digitale Selbstoffenbarung hat Vor- und Nachteile. Der Schlüssel liegt in der Entwicklung von Urteilsfähigkeit gegenüber Inhalten und Mechanismen.
Genau das.
Viele Eltern fühlen sich überfordert und streiten oft mit ihren Kindern über die Bildschirmzeit. In den Unterlagen wird als möglicher Ansatz die digitale Familiencharta erwähnt. Was ist das genau?
Das ist im Grunde eine gemeinsam erarbeitete Vereinbarung innerhalb der Familie für einen gesunden Umgang mit digitalen Medien. Es geht nicht darum, Geräte zu verbannen, sondern darum, gemeinsam gute Gewohnheiten zu entwickeln, Abhängigkeiten vorzubeugen und sich über Online-Gefahren bewusst zu werden.
Klingt gut.
Ein wichtiger Aspekt ist, eher von Erwartungen als von starren Regeln zu sprechen. Das betont die gemeinsame Verantwortung und die Teilhabe aller, statt dass etwas von oben verordnet wird.
Und wie kann das in der Praxis funktionieren?
Entscheidend ist der Prozess. Alle Familienmitglieder, auch die Kinder, sollten einbezogen werden und ihre Sichtweisen einbringen können. Kompromissbereitschaft ist wichtig. Wenn ein Kind abends länger online sein will, sollte man erstmal verstehen, warum, und dann gemeinsam nach einer Lösung suchen.
Mhm.
So eine Charta ist auch nichts Starres. Sie muss regelmäßig angepasst werden, je nach Alter der Kinder oder neuer Technik. Man sollte sie sichtbar aufhängen. Positives Verhalten zu bestärken, wenn die Absprachen klappen, ist wirksamer als nur Strafen anzudrohen.
Macht Sinn.
Und wenn es Konsequenzen bei Nichteinhaltung gibt, sollten diese vorher gemeinsam festgelegt werden. Fair und verhältnismäßig sein, also vielleicht weniger Zeit am nächsten Tag statt tagelangem Handyentzug. Ganz wichtig. Auch die Eltern müssen sich an ihre Zusagen halten und ihr eigenes Verhalten reflektieren. Gemeinsame, bildschirmfreie Zeiten stärken den Familienzusammenhalt.
Also keine starre Regelsammlung, sondern ein lebendiger Prozess der Kommunikation und der geteilten Verantwortung für gesunde digitale Gewohnheiten. Klingt nach einem sinnvollen Werkzeug.
Ja, finde ich auch.
Kommen wir zu einem neueren, aber rasant wachsenden Thema. Künstliche Intelligenz, speziell Chatbots und psychische Gesundheit. Was wissen wir darüber?
Ja, das ist echt ein heißes Eisen. Die Forschung dazu läuft auf Hochtouren und erste Studien wie die von Rasepa Medhi und Kollegen von 2025 zeigen ernste ethische Fragen auf.
Zum Beispiel?
Da geht es um die affektive Privatsphäre. Wie tief dringen die Fragen der KI in unsere intimsten Gedanken und Gefühle ein? Es geht um emotionale Beeinflussung bis hin zur Manipulation, um virtuelle Beziehungen, deren Grenzen unklar sind, um Autonomie und Einwilligung. Worauf lassen wir uns eigentlich ein, wenn wir mit einer KI interagieren?
Okay, das sind wichtige Punkte.
Und es gibt massive Verantwortungslücken. Eine KI hat keine Pflicht, Missbrauch, Suizidgedanken oder Gewaltandrohungen zu melden. Besonders heikel ist der Datenschutz bei frei verfügbaren Chatbots wie Character.io, Replika oder auch ChatGPT bei privater Nutzung, gerade für Jugendliche. Gesprächsinhalte, Gesundheitsinfos, sexuelle Vorlieben, Standortdaten, all das kann gespeichert werden.
Puh.
Eine qualitative Studie von 2023 hat gezeigt, dass viele Nutzer fälschlicherweise annehmen, ihre Gespräche seien so vertraulich wie bei einem Therapeuten.
Das klingt beunruhigend. Gibt es auch schon Berichte aus der Praxis hier in der Schweiz?
Ja, verschiedene Fachleute äußern Bedenken. Dr. Mirjana Widakovic berichtet von Patienten, die nach exzessiver KI-Nutzung Schwierigkeiten hatten, Realität und Imagination zu trennen, mit Symptomen wie dem Gefühl, fremdgesteuert zu sein, Entscheidungslosigkeit oder innerer Leere.
Oh je.
Junge Patienten kommen teils mit falschen Selbstdiagnosen, die sie von KIs erhalten haben. Professor Olivier Bilke-Hensch sieht besondere Risiken für Kinder und Jugendliche in bestimmten Entwicklungsphasen, ca. 8 bis 10 und 13, 15 Jahre, weil sich die KI sehr gut an ihren Stand anpassen kann. Und Dr. Malte Clausen betont, Chatbots können vielleicht ergänzen, aber niemals eine menschliche Therapie ersetzen.
Wichtig.
Wichtig ist aber auch zu differenzieren. Nicht alle KIs sind gleich. Ein System wie ChatGPT oder Claude hat mehr eingebaute Sicherheitsvorkehrungen als etwa Character.ai, wo Interaktionen oft weniger reguliert sind.
Fassen wir kurz zusammen. KI-Chatbots im Consumer-Bereich bergen erhebliche ethische Risiken. Datenschutz, Manipulation, Verantwortungslücken. Bei intensiver oder unreflektierter Nutzung können sie die psychische Gesundheit gefährden, vor allem bei jungen oder psychisch vorbelasteten Menschen.
Ja, das ist die Kernaussage.
Das führt uns direkt zum letzten Punkt, den wir besonders beleuchten wollten. Warum ist es so wichtig, genau hinzuschauen, wie junge Menschen generative KI, also Systeme wie ChatGPT, die selbstständig Texte, Bilder oder andere Inhalte erstellen können, nutzen?
Ein Beispiel aus den Unterlagen macht das Dilemma deutlich. Julian, ein junger Mann, bricht seine menschliche Therapie ab und wendet sich stattdessen einer KI namens Doro zu. Sein Argument? Die KI ist immer verfügbar, rund um die Uhr, im Gegensatz zur wöchentlichen Therapiesitzung.
Das ist natürlich ein Argument.
Absolut. Das wirft Fragen auf. Was fehlt im menschlichen System? Warum erscheint die KI attraktiver?
Und es gibt ja sogar Studien, die zeigen, dass KIs als erstaunlich empathisch wahrgenommen werden können.
Richtig. Eine Studie von Laura Vowles von Februar 2025 im Kontext von Paartherapie fand heraus, dass Teilnehmende ChatGPT teilweise als empathischer, kulturell kompetenter und verbundener bewerteten als menschliche Therapeuten. Über die Hälfte konnte gar nicht unterscheiden, ob sie mit einem Menschen oder einer KI interagierten.
Echt erstaunlich.
Vowles Erklärung ist plausibel. Therapeuten sind Menschen, haben mal gute, mal schlechte Tage, was die gefühlte Empathie beeinflussen kann. Eine KI simuliert Empathie oder was wir dafür halten, sehr konsistent.
Und das ist wahrscheinlich genau das, was Jugendliche anzieht. Die KI urteilt nicht. Aber darin liegt doch auch eine Gefahr, oder?
Absolut. Es besteht die Gefahr des sogenannten Barnum-Effekts. Allgemeine Aussagen der KI wirken oft verblüffend persönlich und zutreffend. Aber die KI kennt dich nicht wirklich. Sie simuliert Verständnis auf Basis riesiger Datenmengen. Das ist eine Illusion von Empathie, keine echte Empathie oder gar Kognition.
Verstehe.
Gerade die Sprachinterfaces sind da oft noch trügerischer als Text. Dazu kommen Bestätigungsfehler, wir hören eher, was wir hören wollen, und ein Autoritätsbias. Wir schreiben der KI eine Expertise zu, die sie nicht hat. Für komplexe Probleme kann sie menschliche Fachleute definitiv nicht ersetzen.
Heißt das, es ist grundsätzlich schlecht, wenn Jugendliche mit einer KI über ihre Probleme sprechen?
Nicht per se. Es kann positiv sein, wenn Jugendliche überhaupt einen Kanal finden, um über ihre psychische Gesundheit zu sprechen. Das eigentliche Risiko ist, dass sie die Grenzen dieses Werkzeugs nicht verstehen. Dass sie durch die kurzfristige Erleichterung, die die KI vielleicht verschafft, den Zeitpunkt verpassen, sich echte menschliche Hilfe zu suchen.
Ah, okay.
Man nennt das die Illusion der therapeutischen Genügsamkeit. Das ist ein bisschen so, als würde man bei Zahnschmerzen nur Schmerzmittel nehmen, statt zum Zahnarzt zu gehen. Es hilft kurz, löst aber das Problem nicht und verzögert die richtige Behandlung.
Ein guter Vergleich.
Dieses Problem wird natürlich verschärft durch die oft langen Wartezeiten auf Termine bei menschlichen Spezialisten. Die KI ist halt sofort da. Ein besserer, schnellerer Zugang zu menschlicher Versorgung wäre also eine ganz zentrale Präventionsmaßnahme.
Was können Fachleute und Eltern also tun, um verantwortungsvoll damit umzugehen? Die Liste der Empfehlungen in den Unterlagen ist ja lang.
Ja, die Kernpunkte lassen sich aber bündeln. Es geht darum, bewusst hinzuschauen und nachzufragen, ob und wie Jugendliche KI-Chatbots nutzen. Man muss den Kontext verstehen. Warum nutzen sie es? Aus Neugier? Wegen Stigmatisierung? Weil sie keinen anderen Zugang finden?
Mhm.
Dann braucht es differenzierte Aufklärung über die Grenzen der KI. kein Bewusstsein, keine echte Empathie, keine Diagnosefähigkeit, keine Verantwortung, ohne die Technologie zu verteufeln. Für Therapeuten ist es wichtig, die menschliche Beziehung zu stärken. Man muss Risikofaktoren kennen, soziale Isolation, psychische Vorerkrankungen, LGBTQ+, schlechter Zugang zu Versorgung, sehr intensive Nutzung.
Okay.
Und man sollte auf spezifische Warnsignale achten, etwa wenn jemand glaubt, die KI habe ein Bewusstsein. Die Zusammenarbeit mit Familien ist entscheidend. Wohlwollende Begleitung, offener Dialog, keine Verbote, die zur Verheimlichung führen. Und wenn man KI-Tools im professionellen Kontext nutzen will, dann nur kritisch geprüfte Werkzeuge. Ständige Weiterbildung für Fachkräfte ist unerlässlich.
Gibt es auch technische Entwicklungen, die helfen könnten?
Es gibt zumindest Ankündigungen, etwa für Kindersicherungsfunktionen in neueren ChatGPT-Versionen, Filterung, Themenblockaden, Altersanpassung, Zeitlimits, Aktivitätsübersicht für Eltern. Das kann unterstützen. Und bewährte Ressourcen wie die moderierten Foren von schau.ch bieten weiterhin einen geschützten Raum für den anonymen Austausch unter Jugendlichen.
Okay, halten wir für diesen letzten wichtigen Punkt fest. Die Nutzung von generativer KI durch Jugendliche braucht unsere volle Aufmerksamkeit. KI bietet scheinbare Vorteile wie ständige Verfügbarkeit und fehlendes Urteil, birgt aber ernste Risiken wie die Illusion von Empathie und die Gefahr, dass echte Hilfe zu spät gesucht wird. Ein verantwortungsvoller Umgang braucht Aufklärung über die Grenzen der Technologie, professionelle Begleitung und vor allem einen besseren Zugang zu menschlicher Unterstützung. Technische Sicherungen können helfen, ersetzen aber nicht die menschliche Begleitung.
Absolut.
So, was ist die Essenz unserer heutigen Vertiefung? Für mich vor allem. Wir müssen weg von den einfachen Ja-Nein-Debatten über Bildschirmzeit. Es geht darum, die Nuancen der digitalen Kultur zu verstehen, statt pauschal zu urteilen.
Richtig.
Psychische Gesundheit als komplexes Zusammenspiel von Online- und Offline-Welt zu begreifen. Die digitale Welt als Teil unseres sozialen Lebens anzuerkennen, nicht als etwas Fremdes oder Getrenntes.
Ja.
Und neuen Technologien wie KI mit kritischem Bewusstsein zu begegnen, aber eben auch mit dem Fokus auf Bildung und Unterstützung, statt in Panik oder blinden Aktionismus zu verfallen.
Gleich noch ein Gedanke zum Schluss für dich zum Weiterdenken. Wenn digitale Werkzeuge, wie wir heute gesehen haben, oft wie ein Vergrößerungsglas wirken und bestehende gesellschaftliche Probleme, Konformitätsdruck, unerreichbare Schönheitsideale, den Mangel an leicht zugänglicher psychischer Hilfe spiegeln und verstärken. Wo sollten wir dann mit unseren Bemühungen ansetzen? Primär bei der Regulierung der Werkzeuge oder doch eher bei den zugrunde liegenden gesellschaftlichen Problemen, die durch diese Werkzeuge nur deutlicher sichtbar werden?
Eine wichtige Frage. Vielen Dank, dass du uns auf dieser Entdeckungsreise begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.